Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Seit fast 3 Jahren spielt der Hamburger SV inzwischen in der 2. Fußball-Bundesliga. In dieser Saison soll mit neuem Trainer und neu formierter Mannschaft endlich der Wiederaufstieg gelingen. Der Saisonstart ist zumindest in der Liga schon einmal geglückt. Nach dem 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf letztes Wochenende gab es heute auch beim SC Paderborn wieder einen spektakulären Sieg. Burkhard Hupe war vor Ort.
7 Tore, 2 Elfmeter und ein glücklicher Hamburger SV, der das Spiel in Paderborn am Ende mit 4:3 gewinnt. Nach 25 Minuten hatte es noch nach einem deutlichen Erfolg der Hamburger ausgesehen. Da führten sie bereits mit 2:0, aber dann kamen 5 wirklich beeindruckende Minuten des SC Paderborn. Und die Paderborner drehten das Spiel zu ihren Gunsten, führten mit 3:2 bis zur Pause in Durchgang 2. Das Spiel nicht mehr ganz so atemberaubend und spektakulär, aber ein bisschen zielführender aus Sicht des Hamburger SV, der nach gut einer Stunde zum Ausgleich durch Terodde kam. Das war sein 2. Treffer an diesem Abend. Und dann ein verwandelter Foulelfmeter von Aaron Hunt 10 Minuten vor dem Ende brachte die Entscheidung zugunsten des Hamburger SV, der jetzt Tabellenführer in der 2. Fußball-Bundesliga ist.
Und wie der HSV möchte auch Fortuna Düsseldorf in diesem Jahr den Wiederaufstieg schaffen. Bei diesem Vorhaben will jetzt auch eine echte Vereinslegende helfen, wie Luise Kropf berichtet.
Er ist eine Club-Ikone und kehrt nach über 20 Jahren zurück. Als neues Vorstandsmitglied erhält Klaus Allofs einen 3-Jahres-Vertrag bei der Fortuna aus Düsseldorf. Die Rückkehr zu seinem Heimatverein sei etwas Besonderes, sagt Allofs. Und er wolle einen Teil dazu beitragen, ambitionierte, aber auch realistische Ziele zu erreichen.
Ein Verein wie Fortuna Düsseldorf mit der Vergangenheit, mit dem Standort und so weiter, mit den positiven Dingen, die man der Fortuna eben zuschreiben kann, glaube ich, muss die Ambition sein, in der ersten Liga zu spielen.
Allofs gewann als Spieler mit Fortuna Düsseldorf 2-mal den DFB-Pokal und gehört zu den erfolgreichsten Fußballmanagern in Deutschland. Werder Bremen formte er in den Nullerjahren zum Spitzenklub und holte dort als Manager das Double. Bei Fortuna Düsseldorf soll Allofs gemeinsam mit Sportvorstand Uwe Klein den sportlichen Bereich, also die Profimannschaft, weiterentwickeln.
Fortuna Düsseldorf möchte also mit Klaus Allofs im Vorstand zurück in die Bundesliga. Den Abstieg aus der Bundesliga will dagegen der FSV Mainz 05 mit allen Mitteln vermeiden. Der Saisonstart war alles andere als optimal. Letzte Woche hatten sich die Spieler sogar geweigert, am Training teilzunehmen. Die Vereinsführung hat jetzt die Reißleine gezogen und Trainer Achim Beierlorzer entlassen. Weitere Einzelheiten dazu von Achim Scheu.
Die 1:4 Niederlage gegen Stuttgart war der sportliche Tiefpunkt bei Mainz 05. Zuvor schon war bekannt geworden, dass das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft massiv gestört sei. Offensichtbar gipfelte dies in einen Trainingsstreik des Teams am vergangenen Mittwoch. Gestern dann hatte der Vorstand um Sportvorstand Rufen Schröder den ganzen Tag über beraten, teilweise in Anwesenheit Beierlorzers, der aber nicht mehr zu halten war. Im Spiel am kommenden Freitag bei Union Berlin soll Co-Trainer Jan-Moritz Lichter auf der Bank sitzen. Einen Nachfolger für Achim Beierlorzer gibt es noch nicht.
Informationen von Achim Scheu waren das. Am Mittwoch geht es um den ersten nationalen Titel der Fußballsaison. Im Supercup trifft der FC Bayern München auf Borussia Dortmund. Die Partie findet aber ohne Zuschauer statt. Das hat die Stadt München heute entschieden. Beim 2. Tennis-Grand Slam seit Ausbruch der Pandemie, den French Open in Paris, sollten dagegen ursprünglich 20.000 Fans pro Tag auf die Anlage gelassen werden. Da aber auch in Frankreich die Infektionszahlen wieder steigen, sind inzwischen nur noch 1.000 Zuschauende pro Tag zugelassen. Die mussten heute auch ganz schön frieren auf den Außenanlagen. Normalerweise findet das Turnier ja immer Ende Mai statt. Aber nicht nur die Zuschauenden, auch einige Tennisprofis kamen heute mit den nasskalten Bedingungen nicht zurecht. Eine davon Angelique Kerber, deren French Open nach gerade einmal 1 Stunde Spielzeit schon wieder beendet sind. Guido Ringel fasst das Tagesgeschehen zusammen.
Das war peinlich. Lustlos, genervt und ohne Einstellung ist Angelique Kerber sofort ausgeschieden. Und das gegen Kaya Juvan, die fast nur Insider kennen, die nicht einmal in den Top 100 der Welt zu finden ist. Irrsinnig viele Fehler bei Kerber aber und eine fast schon arrogante Spielweise brachten der Deutschen die nächste Enttäuschung in Paris. Hier auf Sand hat sie noch nie Überragendes gezeigt.
Ich habe auch noch nie, glaube ich, ein Grand Slam Match mit langen Sachen gespielt. Natürlich ist es komplett ungewohnt. Die Wetterbedingungen, das Ganze drumherum, man spielt ohne Publikum, man spielt in einer ganz anderen Zeit als normal die French Open. Aber wie gesagt, das ist für jeden gleich und man muss das Beste draus machen.
Erfreulich aber, obwohl fast schon eine Tortur, der Sieg von Jan-Lennard Struff nach 5 Sätzen, der Erfolg gegen den US-Amerikaner Tiafoe. In einem Match, das für den Deutschen viele Höhen und Tiefen hatte, war er am Ende der etwas konstantere und steht in der 2. Runde. Verpasst haben diese Andrea Petkovic und Tamara Korb Gorpatsch. Beide sind am wieder kalten Dienstag in Paris nach ähnlich schlechtem Spiel wie Kerber jeweils ausgeschieden. Dafür ist der große Rafael Nadal in der Spur. Gegen Gerasimov aus Belarus leistete sich der Spanier nur kleinste Wackler. Letztlich reichte es zum souveränen Sieg. Der 12-malige Champion der French Open hat den Auftakt erstmal gemeistert, auch in diesem Jahr. Und ebenfalls weiter die Großen ihres Fachs Serena Williams und Dominic Thiem.
Und auch der letzte Deutsche an diesem Tag, Daniel Altmaier, hat gerade sein Erstrundenmatch gegen den Spanier Feliciano López glatt in 3:0-Sätzen gewonnen. Mehr als 60.000 Fans und eine noch bessere Stimmung als bei der letzten Heimweltmeisterschaft in Düsseldorf 2017. Mit diesem Versprechen hat sich der Deutsche Tischtennisbund um die Weltmeisterschaft 2023 beworben. Sogar Angela Merkel hat die Bewerbung unterstützt. Auf der Hauptversammlung des Weltverbandes hat heute aber nicht Düsseldorf, sondern die südafrikanische Stadt Durban den Zuschlag bekommen. Eine historische Entscheidung, wie Maximilian Rieger berichtet.
It's time for Africa. Mit diesem Slogan hatte sich die Küstenstadt Durban um die Tischtennis-WM 2023 beworben und fast 70% der Delegierten auf der ITTF-Hauptversammlung sind ebenfalls der Meinung gewesen, ja, es ist Zeit für Afrika. Zum ersten Mal seit 1939 wird damit wieder eine Tischtennis-WM auf dem afrikanischen Kontinent stattfinden. Entsprechend groß die Freude der südafrikanischen Delegation. Das ist eine große Chance für den Sport, meint auch der Präsident des unterlegenen Deutschen Tischtennisbundes Michael Geiger nach der Wahl und kündigt gleich darauf an, dass sich Düsseldorf um die WM 2025 bewerben wird. Dann feiert der DTDB sein 100-jähriges Jubiläum.
Und Düsseldorf könnte im gleichen Jahr auch ein Ausrichtungsort der Universiade, eine Art Olympischer Spiele für Studierende, werden. Heute hat die Landesregierung Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit der Bundesregierung beschlossen, die Kandidatur der Region Rhein-Ruhr zu unterstützen. Die Universiade wäre gleichzeitig auch ein Testlauf für eine mögliche Bewerbung der Region für die Olympischen Sommerspiele 2032. Dann wird vermutlich auch ein Flüchtlingsteam am Start sein. Seit 2015 dürfen geflüchtete AthletInnen bei Olympischen Spielen unter neutraler Flagge starten. Im gleichen Jahr floh der Kanute Said Faslula aus seinem Heimatland Iran nach Deutschland. Sein Traum, an Olympischen Spielen teilzunehmen, scheitert jetzt aber vermutlich trotzdem an sportpolitischer Bürokratie und dem Veto seines Heimatlandes. Josef Opfermann erzählt die Geschichte.
Fast täglich paddelt der Kanute Said Faslula in Karlsruhe. Doch egal, wie viel der Flüchtling aus dem Iran auch trainiert, seine Leistung allein wird am Ende nicht ausreichen, um ins olympische Flüchtlingsteam aufgenommen zu werden.
Olympia ist für mich mein Traum. Ich paddel, aber zwischendurch sage ich, warum paddelst du?
Im Iran war Faslula einst beliebt, gewann Medaillen, zeigte sich weltoffen, oft zum Ärger des Regimes. Aus Angst vor Repressalien, wie er sagt, flieht er 2015. In Deutschland versucht er einen Neuanfang. 2018 darf Faslula als Mitglied eines deutschen Sportvereins auch als Ausländer für Deutschland an den Kanu-Weltmeisterschaften teilnehmen. Generalprobe für sein großes Ziel, Olympia. Für einen Start dort gelten allerdings strengere Regeln.
Ich bin noch nicht Deutscher. Mein Antrag wurde abgelehnt.
Wer für Deutschland bei Olympia starten will, braucht einen deutschen Pass. Weil Faslula aber noch nicht lange genug in Deutschland ist, wurde sein Antrag auf Einbürgerung abgelehnt. Der Deutsche Olympische Sportbund schlägt ihn daraufhin für die Spiele in Tokio für das olympische Flüchtlingsteam vor. Doch der internationale Kanuverband ICF legt überraschend sein Veto ein. Das begründet die ICF auf ARD-Anfrage so, Zitat:
Er hat Deutschland nun auf internationaler Ebene vollumfänglich vertreten. Dies bedeutet, dass er nach den Statuten der ICF ein sportliches Heimatland hat.
Die Statuten der ICF stoppen den 28-Jährigen also auf dem Weg nach Tokio. Und es kommt noch schlimmer. Das Regelwerk bringt ausgerechnet den Iran ins Spiel, wie uns Thomas Konietzko, Chef des Deutschen Kanuverbandes und Vizepräsident des Weltverbandes, erklärt.
Im Moment müssen wir uns an die Regeln halten, die wir haben. Und da war die Interpretation eben so, dass noch ein Start für das Refugee-Team nicht möglich ist ohne iranische Zustimmung.
Heißt, Faslula braucht die Zustimmung des Landes, aus dem er aus Angst vor politischer Verfolgung geflohen ist. Und das offenbar geduldet vom Weltkanuverband ICF. Und um dieses sportpolitische Wirrwarr noch auf die Spitze zu treiben, wenn es um die Frage der Nationenzugehörigkeit und den Start bei Olympia geht, entscheidet laut Sportrechtlerin Annette Rombach eben nicht die ICF.
Diese Zuständigkeit obliegt dem Internationalen Olympischen Komitee, also dem IOC.
Und was sagt das IOC? Das scheint die mögliche Missachtung seiner Zuständigkeit nicht zu stören. Das IOC teilt uns mit, Zitat:
Der Grund, warum Herr Faslula im Moment nicht in Frage kommt, ist die fehlende Unterstützung des Internationalen Kanuverbandes. Sollte die ICF ihre Haltung zu Herrn Faslula ändern, wäre das IOC natürlich bereit, seine Position zu überdenken.
Was bleibt, ist eine sportpolitische Farce und ein geflüchteter Sportler Said Faslula, der darunter leidet.
Und das war Sportaktuell mit Raphael Späth. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.